Jetzt rede ich einfach weiter, dann kannst du es einstellen. Okay, gut. Toledot, Gott schreibt Geschichte. Ja, in dieser Predigtreihe haben wir letzte Woche gestartet. Und in dieser Predigtreihe wollen wir uns das erste Buch Mose, also das erste Buch der Bibel anschauen. Und vielleicht wissen das die einen oder die anderen. Der Genesis ist auch ein Name für dieses Buch. Wer weiß, woher das dieser Name kommt? Eine andere Sprache. Hat jemand eine Ahnung, welche Sprache das sein könnte? Griechisch? Ja, Griechisch, genau. Also im Griechischen wird das erste Buch Mose Genesis genannt. Und Genesis wäre übersetzt, könnte man das mit Anfang übersetzen. Und im Hebräischen wäre das Bereshit, was eben am Anfang bedeutet. Also so wird es auch im Hebräischen genannt, dieses Buch Bereshit, am Anfang. Denn das erste Buch Mose ist ursprünglich in Hebräisch geschrieben und ich habe euch das auch mal mitgebracht, so eine Bibel, eine interlineare Bibel. Das heißt, hier hat man sowohl den hebräischen Text, wie auch dann Wort für Wort das Deutsch übersetzt. Also das kann man nicht so gut lesen, also wenn ich jetzt mal vorlesen würde, am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, das kann man jetzt noch gut so verstehen, aber teilweise, wenn man es Wort für Wort liest, ist das ein bisschen schwieriger, aber da sieht man, woher kommt unser deutscher Text, von diesem Hebräischen. Und jetzt habe ich eben gerade auch 1. Mose 1 aufgeschlagen, hinten, weil Hebräisch wird eben von rechts nach links geschrieben, deshalb ist das Buch auch, fängt auf der anderen Seite an, interessanterweise ist auch die Aufschrift vorne. Genau. Auf jeden Fall, das erste Wort hier heißt eben Bereshit, am Anfang. Es geht also bei diesem Buch um den Anfang, sowohl im Hebräischen wie auch im Griechischen. Aber der Anfang von was? Von was genau? Ist es einfach nur der Anfang der Bibel? Ist es der Anfang der Welt, also der Schöpfung, was gemeint ist, der Anfang der Menschen? Ja, ich habe für diese Predigtreihe den Titel Toledot, Gott schreibt Geschichte gewählt. Und ja, dieses Wort hat schon ein bisschen für Verwirrung gesorgt, Toledot, was soll das? Ich nehme an, dass die meisten von euch dieses Wort noch nie gehört haben und auch nicht wissen, was es bedeutet. Aber vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der das schon mal gehört hat. Kennt das Wort jemand? Toledot? Ja, Jürgen, du musst schon aufstrecken. Nicht? Okay. Aber andere? Gibt's? Okay. Ja, eben, das kennt man jetzt vielleicht nicht so. Das ist auch ein hebräisches Wort. Hier haben wir es schön auf Hebräisch geschrieben, für die Hebräisch lesen können. Und da drüben, wie man das jetzt in Deutsch aussprechen würde oder lesen kann mit unserer Schrift. Und normalerweise, wenn wir dieses Wort in der Bibel lesen würden, also natürlich die Übersetzung, natürlich in Deutsch, nicht in Hebräisch, dann würden wir das normalerweise nicht sehr interessant finden, denn dieses Wort kommt eben oft in Geschlechtsregistern vor. Wie zum Beispiel im 4. Mose Buch Kapitel 1 oder im 1. Chronikbuch kommt dieses Wort öfters vor, also wo erzählt wird, wer von wem abstammt und wie der Ur-Urgroßvater von irgendjemandem hieß, von dem man noch nie was gehört hat und von dem es auch keine Geschichte in der Bibel gibt, also nur seinen Namen. Und dort wird dieses Wort einfach, meint es dort die Nachkommen einer Person. Also jetzt kommt die Toledot von dieser Person und dann kommt die Nachkommen oder die Generationenfolge eines Stammes. Und auch im ersten Buch Mose wird dieses Wort teilweise so verwendet. Doch interessanterweise taucht es dort auch außerhalb von Geschlechtsregistern auf. Teilweise kommt es einfach nur vor der Geschichte einer Person, dass es heißt, zum Beispiel eben, dies sind die Toledot Noahs, dies sind die Toledot Isaaks, dies sind die Toledot Jakobs. Und dahinter kommt jetzt nicht eine Aufzählung von Nachkommen, sondern da kommt die Geschichte von diesen Personen, zum Beispiel bei Noah natürlich die Sintflut und so weiter. Und das nächste Toledot kommt dann, wenn die Geschichte von der nächsten Person anfängt. Und so teilt dieses Wort das ganze Buch in verschiedene Abschnitte und gibt ihm eine gewisse Struktur. Und eigentlich könnte man da übersetzen mit, dies sind die Geschichten oder dies ist die Geschichte Noahs, Isaaks oder Jakobs, je nachdem. Also die Geschichten von Menschen, wo wir sagen würden, ja, diese Menschen haben Geschichte geschrieben. Zumindest können wir das ja heute ja auch so nachlesen. Im meistgelesenen Buch der Welt, dazu noch in der Bibel, können wir ihre Geschichten lesen. Und das ist vielleicht auch das, was wir denken, das wünschen wir uns vielleicht selbst oder finden wir selbst schön. Ach, ich möchte Geschichte schreiben. Wie wäre es, wenn mein Name auch in einem Buch stehen würde, wo Leute das noch lesen können? Wo Leute sagen, wow, der hat wirklich Geschichte geschrieben. Das wäre doch etwas. Und gut, ich würde jetzt mal sagen, dass dies für uns alle kein ernsthaftes Thema ist, ohne jetzt jemandem nahe treten zu wollen. Ich glaube jetzt nicht, dass der Name von einem von uns mal in einem Geschichtsbuch stehen wird. Und doch wollen wir manchmal auch wichtig sein. Und so hatten wir das auch letzte Woche in der Predigt von Dirk Schütz, wo er anhand des Sündenfalls gezeigt hat, ja, wie tief dieses Denken in uns drinsteckt. Der Predigttitel lautete, ich will alleine. Ja, so war es schon bei den ersten Menschen, bei Adam und Eva, dass sie auf sich selbst gesehen haben. Ja, Gott hat ihnen die Geschichte in die Hand gelegt. Er hat sie ins Paradies gesetzt und sie konnten dort mit ihm zusammen leben. Sie konnten dort Geschichte schreiben. Die Geschichte, die wir heute auch in der Bibel lesen können. Doch was ist das für eine Geschichte? Ja, wie wir letzte Woche gesehen haben, eine Geschichte der Ich-Bezogenheit. Ja, Gott hat Adam und Eva ganz genau gesagt, wie sie Geschichte schreiben sollen. Sie sollen im Paradies mit Gott zusammen leben, sich um die Schöpfung kümmern und auch über sie vertrauensvoll, verantwortungsvoll herrschen. Dabei dürfen sie von allen Bäumen essen, bis auf einen. Also diese Geschichte mit den Bäumen, diese Anweisung, vielleicht klingt die für uns auch ein bisschen seltsam, das können wir manchmal schwer nachvollziehen, was das bedeuten soll. Und doch ist für uns völlig klar, es war ganz klar, wie Adam und Eva handeln sollten, dass es Gottes Willen entspricht. Aber nein, sie wollten einen eigenen Weg gehen, selbst ihre eigene Geschichte schreiben, was sie eben auch taten. Und das ist also die erste Geschichte, die wir in der Bibel so lesen können. So fängt die gesamte Geschichte mit dem Versagen der Menschen an. Und wenn wir darüber nachdenken, dann sollte ein solcher Anfang der Geschichte uns doch nicht sehr zuversichtlich stimmen. Ja, der Anfang der Geschichte mit uns Menschen im Zentrum und unserem Versagen. Und so haben wir deshalb auch in diese Predigtreihe gestartet. Doch die Sache ist eben, dass die Geschichte eben nicht damit anfängt. Doch nicht damit anfängt. Die Geschichte fängt nicht mit dem Menschen und nicht mit seinem Versagen an. Die Menschen stehen nicht ganz am Anfang und nicht im Zentrum der Geschichte. Ja, wir haben vorher dieses Wort Toledot angeschaut, wie das im ersten Buch Mose vorkommt und die Geschichte von verschiedenen Menschen einleitet. Doch interessanterweise heißt das erste Toledot in der Bibel nicht, das ist das Toledot von Adam, wo dann die Geschichte folgt, sondern steht das erste Toledot in 1. Mose 2, Vers 4 und da heißt es, dies ist die Geschichte, also da steht Toledot im Hebräischen, dies ist die Geschichte der Entstehung von Himmel und Erde. Die Entstehungsgeschichte von Himmel und Erde. Also alles, was wir kennen. Man könnte auch sagen, der Anfang der Geschichte an und für sich. Ja, bevor wir Menschen angefangen haben, Geschichte zu schreiben, Adam und Eva, davor hat Gott die Geschichte geschaffen. Und so heißt es auch im allerersten Vers der Bibel, wie ich vorher schon gelesen habe, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Ja, was war nun am Anfang? Der Mensch und der Sündenfall? Nein, am Anfang war Gott. Da ist gar nicht die Rede vom Menschen. Stattdessen ist da eben Gott und er handelt. Er schafft Himmel und Erde. Die Frage ist natürlich, was bedeutet das nun? Ja, das bedeutet doch auch, dass es davor keinen Himmel und keine Erde gab. Oder anders gesagt, davor gab es nichts. Es gab nicht einfach eine Dunkelheit, ein leeres Universum ohne irgendetwas darin. So etwas würde man ein vollkommenes Vakuum nennen. Da habe ich ein bisschen nachgeforscht und gesehen, da gibt es ganz verschiedene Vakuumkammern auch auf der Welt, die man gebaut hat, um einen solchen Zustand herbeizuführen. Also wo man den ganzen Sauerstoff und alle anderen Gase raussaugt, herauspumpt und so ein Vakuum generiert. Zum Beispiel habe ich euch ein Bild von einer Kammer mitgebracht, eine riesige Kammer von der NASA, die einen Durchmesser von 30 Meter hat und eine Höhe von 37 Meter, wo sie dann auch eben diese Luft, den Sauerstoff, alle Gas, alles was darin ist, rauspumpen, um ihre Versuche fürs Weltall, für ihre Materialien zu machen. Doch obwohl man aus solchen Räumen sehr viel herauspumpt, bleibt immer noch ein kleiner Teil an Gasen, den man nicht aus einem Raum rauskriegt. Ja, nicht einmal im Weltraum hat man einen solchen vollkommenen leeren Raum gefunden. Ja, es ist wissenschaftlich kaum vorstellbar, dass es überhaupt sowas geben kann. Doch wie gesagt, vor der Schöpfung gab es nicht einfach so einen vollkommen leeren Raum, sondern nicht einmal einen Raum, nicht einmal Raum und Zeit. Denn bei so einer Vakuumkammer kann man ja sagen, ach, das sind eben 30 Meter Durchmesser, 37 Meter Höhe, komplette Leere, für eine gewisse Zeit zumindest, eben zu 99% leer, könnte man sagen. Doch vollkommen nichts, also ohne Raum und ohne Zeit, das ist unvorstellbar. Und so war das, bevor Gott alles geschaffen hat. Ja, vor Gott, da gab es eben nichts. Denn Gott ist eben auch nicht an Raum und Zeit gebunden. Also schlussendlich hat Gott alles, was er geschaffen hat, Himmel und Erde, aus dem Nichts geschaffen. Und da lesen wir weiter, was er alles geschaffen hat im Schöpfungsbericht, in den verschiedenen Tagen, wie er das Licht geschaffen hat, den Himmel, Land und Pflanzen, Licht am Himmel, also Sonne, Mond und Sterne, die Wassertiere und Vögel, die Landtiere und den Menschen. Und dabei ist es auch besonders interessant, wie Gott das alles geschaffen hat. Denn es heißt immer wieder in diesem Text, Gott sprach, es soll Licht sein und es geschah so. Es soll Himmel sein und es geschah so. Gott sprach, so soll es sein und dann war es so. Und wie wir gesehen haben, er hat dabei nicht auf etwas Bestehendes zurückgegriffen und dieses verarbeitet. Nein, er hat gesprochen und aus dem Nichts ist etwas entstanden. Er hat wirklich völlig Neues geschaffen. Und ich finde, das ist doch etwas, was wir mit unserem Denken gar nicht erfassen können. Wir können nicht erfassen, wie etwas aus dem Nichts überhaupt entstehen kann. Denn dabei geht es ja nicht um etwas Wissenschaftliches, was man nachforschen kann, aus A wird B oder A plus B wird C oder wie auch immer. Das sind keine wissenschaftlich erfassbaren Prozesse, sondern geht es hier um ein Wunder. Aus dem Nichts wird etwas. Und natürlich muss man dazu sagen, dass Menschen anhand von den verschiedenen Wissenschaften schon unglaublich viel entdeckt und erforscht haben. Und da kann man auch zu Recht davon sprechen, dass diese Menschen, die zum Beispiel das Rad entdeckt haben oder Impfstoffe und Medikamente entwickelt haben, den Buchdruck, die Eisenbahn, die Glühbirne, das Flugzeug, das Internet, das Handy, so viele Sachen erfunden haben, dass diese Menschen auch Geschichte geschrieben haben damit. Doch bei all diesen wunderbaren Sachen geht es immer nur um das zu verarbeiten, was Gott vorher bereits geschaffen hat. Das ganze Material war davor schon vorhanden und wird verwendet, angepasst. Und diese Erfindungen sind sehr bemerkenswert. Doch kein Mensch hat jemals irgendetwas aus dem Nichts geschaffen. Anders als Gott, der alles aus dem Nichts geschaffen hat. Einfach nur unglaublich. Ja, Gott hat die Geschichte geschaffen. Er hat alles erschaffen, was wir Menschen nutzen können, um überhaupt Geschichte zu schreiben. Und dementsprechend hat er eben auch uns Menschen geschaffen, dass wir überhaupt Geschichte schreiben können. Denn er hat uns Menschen eben auch einen besonderen Stellenwert in seiner Welt gegeben. So heißt es, 1. Mose 1, Vers 26 bis 27, dann sprach Gott, nun wollen wir Menschen machen. Dieses Wir und Wollen ist schon mal ein bisschen seltsam, aber dann nimmt man an, dass Gott von sich einfach in der Mehrzahl spricht. Also nun wollen wir Menschen machen. Gott will Menschen machen, ein Abbild von uns, das uns ähnlich ist. Sie sollen Macht haben über die Fische im Meer, über die Vögel in der Luft, über das Vieh und alle Tiere auf der Erde und über alles, was auf dem Boden kriecht. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er sie und schuf sie als Mann und als Frau. Ja, anders als bei den anderen Geschöpfen wird bei uns Menschen erwähnt, dass wir Gott ähnlich sein sollen, ein Abbild von ihm sein sollen, nach seinem Bild als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Ja, er hat uns als sein Gegenüber geschaffen. Und das heißt wiederum, dass wir ja mit Gott in Beziehung treten können. Und wenn wir die ganze Bibel anschauen, dann sehen wir auch, dass genau das Ziel unserer Geschichte ist, mit ihm zu leben. Deshalb hat er uns bereits so geschaffen, dass wir überhaupt fähig dazu sind, mit ihm zu leben. Und das, was wir anders als die Tiere eben sind, sehen wir auch daran, dass Gott sagt, dass wir Macht über die Tiere haben sollen. Und wenn wir weiterlesen, sehen wir auch, dass das auch etwas mit Verantwortung zu tun hat. Im nächsten Vers heißt es, und Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die ganze Erde und nehmt sie in Besitz. Ich setze euch über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und alle Tiere, die auf der Erde leben, und vertraue sie eurer Fürsorge an. Also Gott segnet erst einmal den Menschen besonders und gleichzeitig sehen wir auch hier auch diesen Auftrag, ja die ganze Erde zu füllen, in Besitz zu nehmen, was wieder mit diesem Machthaben über die Tiere in Verbindung steht. Und hier heißt es auch, dass Gott uns Menschen über die Tiere setzt. Doch wenn wir hier lesen, dass er die Tiere auch unserer Fürsorge anvertraut, dann sehen wir auch, dass dies auch eine Verantwortung ist. Also wir sehen, Gott hat einen ganz konkreten Plan für uns Menschen in seiner Geschichte. Gott gibt uns einen besonderen Stellenwert in seiner Geschichte. Wir sollen Geschichte schreiben, ja nicht nur wie die Tiere vor sich hinleben, sondern nein, Gott hat uns eine Bestimmung gegeben. Gott möchte mit uns in seiner geschaffenen Welt Geschichte schreiben. So hat Gott alles geschaffen und so ist es eben auch gut und richtig. Das sagt Gott selbst, nachdem er alles geschaffen hat, da hat er alles angesehen, was er geschaffen hatte und sah, es war alles sehr gut. Ja, alles ist sehr gut. Auch, dass Gott dem Menschen die Geschichte in die Hand gelegt hat. Und wenn wir so anschauen, was Menschen in der Geschichte schon getan haben, dann fragen wir uns, ist das wirklich gut? Wir haben letzte Woche ja schon gesehen, ja, dass Gott uns und auch die Geschichte aber nicht nur sich selbst überlässt. Ja, ich finde das auch einen sehr ermutigenden Gedanken. Ja, wir werden in dieser Predigtreihe noch viel sehen, wie in der Geschichte so vieles schiefläuft, Menschen so viele Fehler machen. Aber wir werden eben auch sehen, dass Gott trotzdem mit uns Menschen sein Ziel erreicht, seine Geschichte schreibt. Und so dürfen wir auch heutzutage wissen, auch wenn wir Menschen so vieles verbocken, sei es Ukraine-Krieg, sei es Rassismus, Gewalt, sei es die hohen Preise, unter denen Menschen leiden oder was auch immer. Ja, selbst da dürfen wir wissen, dass Gott weiter mit uns Geschichte schreibt und seinen Plan zum Ende führt. Denn in der Geschichte geht es eben nicht um uns allein, so sehen wir das auch in den letzten zwei Versen von unserem Text, nämlich heißt es am Ende von der ganzen Schöpfung: Am siebten Tag hatte Gott sein Werk vollendet und ruhte von all seiner Arbeit. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn zu einem heiligen Tag, der ihm gehört. Denn an diesem Tag ruhte Gott, nachdem er sein Schöpfungswerk vollbracht hatte. Nun mag man denken, ah, Gott muss sich ausruhen, weil er so viel gearbeitet hat. Aber nein, Gott musste nicht ruhen, weil er erschöpft war, sondern weil er hier zeigen wollte, dieser Tag zeigt, worum es wirklich geht. Ich habe alles geschaffen, ich stehe am Anfang und am Ende der Schöpfung und auch im Zentrum der Geschichte. Ja, wir haben gesehen, am Anfang der Schöpfung steht Gott, der aus dem Nichts alles erschafft, und hier am Ende der Schöpfung steht wieder Gott mit dem letzten Tag der Schöpfung, der ihm gewidmet ist. Ja, damit zeigt er, dass er der Anfang, das Ende, aber auch der Mittelpunkt der Schöpfung ist. Und das zieht sich durch die ganze Bibel, bis heute auch und auch darüber hinaus. So ist es interessant, dass die Bibel auch mit diesem Gedanken abschließt. Denn am Ende der Bibel, in der Offenbarung, sagt Jesus selbst, der da Johannes begegnet, Jesus sagt: Ich bin das A und das O. A und das O im Griechischen, das Neue Testament ist in Griechisch geschrieben, ist das A und das O, der erste und letzte Buchstabe im Alphabet, also Alpha und Omega wäre das. Also wir würden sagen A von A bis Z, aber dass Jesus das A und das Z ist, das würde für uns vielleicht seltsam klingen. Auf jeden Fall, wir verstehen, was hier gemeint ist. Er sagt: Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Ja, alles ist auf ihn ausgerichtet. Ja, Gott hat die Geschichte geschaffen und er schreibt auch Geschichte mit uns Menschen. Ja, und so möchte ich auch dich ermutigen, aus diesem Blickwinkel durchs Leben zu gehen, aus diesem Blickwinkel Geschichte zu schreiben. Ja, stell auch du ihn ins Zentrum deines Lebens, deiner Geschichte, und schreibe mit ihm gemeinsam Geschichte. Amen. Ja, nun singen wir gemeinsam ein Segenslied. Und ich denke, wir stehen da gemeinsam schon mal auf, und danach kommt dann der Segen.